Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Timo Grampes.
Hallo, heute haben wir im Angebot ein depressives Pferd, das spricht, im Netflix-Highlight BoJack Horseman. Außerdem das politischste Comic-Festival Frankreichs, zu dem sogar der Präsident kommt. Und Coronavirus plus Rassismus. Diese Kombi gibt's gleich als erstes. Ich frage mich, ob jetzt die letzten 3 Sekunden der Soundtrack zum Coronavirus waren. Ja, so tödliche Annäherung. Wir sprechen jetzt über das Lowlight-Coronavirus im Deutschlandfunk Kultur. Lowlight aus inzwischen mindestens 3 Gründen. Erstens Virus, zweitens Panik, drittens Rassismus. Wir fokussieren dabei Punkt 3, Rassismus. Siehe Bild-Zeitung gestern, Text gelb eingefärbt. So kam das Coronavirus zu uns. Bild dazu, auf mich verdächtig gelbstechig wirkend asiatisch aussehende Menschen und Animationsfigur am Esstisch sitzend. Bei Text und Bild bleibt es aber nicht. Inzwischen erzählen viele asiatisch aussehende Menschen von ganz konkreten Rassismuserfahrungen im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Aus Frankreich kommt dazu der Hashtag Je ne suis pas un virus. Ja, im Rahmen meiner französischsprachigen Möglichkeiten hier dargeboten. Ich bin kein Virus zu Deutsch. Nie Le ist Journalistin und erzählt uns darüber. Hallo.
Hallo.
Was steckt hinter dem Hashtag?
Genau, also der Hashtag wurde in Frankreich gestartet, um rassistische Erfahrungen im öffentlichen Raum zu teilen, die eben mit dem Coronavirus zusammenhängen. Denn in Frankreich gab es sowohl in den sozialen Netzwerken als auch im öffentlichen Raum wie auch medial rassistische Parolen. Zeitungen titelten zum Beispiel gelber Alarm oder Péril jaune, also gelbe Gefahr. Und dieser Begriff stammt aus der Kolonialzeit. Der wurde in Frankreich entwickelt, um schon damals Rassismus gegen Asiaten und Angst vor ihnen, vor allem vor Chinesen zu schüren.
Was sammelt sich da jetzt alles?
Unter dem Hashtag sprechen Leute darüber, wie sie als Virusinfizierte, als Überträger gesehen werden, wie sie aus dem öffentlichen Raum ausgeschlossen werden, wie Leute von ihnen Abstand nehmen und im Allgemeinen auch einfach immer wieder unter Generalverdacht gestellt werden.
Sie haben einen Tweet abgesetzt, der lautet: Alle, die Witze über AsiatInnen und Coronavirus machen, bekommen eine Schelle. Was war der Anlass bzw. die Ereigniskette, die da vorlag?
Genau, also darunter hatte ich ja noch geschrieben, dass Leute nicht ihren Rassismus und vermeintliche Witze packen sollten. Und diesen Tweet habe ich geschrieben, nachdem ich durch die Kollegin Chang Dang und Lin Hirse auf das Thema aufmerksam geworden bin und auch schon online ein paar Witze gesehen hatte, einfach um vorzuwarnen, dass ich mir sicher bin, dass in dem Zusammenhang Coronavirus-Ausbruch jetzt viele rassistisch gefärbte Witze kommen würden. Und daraufhin hatten andere ihre Ängste auch geschildert, jetzt überall als Virusträger stigmatisiert zu werden, einfach nur, weil sie asiatisch sind, asiatisch aussehen, das jetzt aber leider trotzdem passiert.
Wie?
Also ich hatte das geschrieben und dann hatten einige mir gesagt und auch geschrieben, ich habe wirklich Angst, dass ich jetzt auch einfach als Virusmaschine gesehen werde, obwohl ich gar nichts dafür kann, wie ich eben aussehe im Endeffekt. Andere hatten geschildert, dass sich Leute im öffentlichen Raum, wie zum Beispiel in der Bahn oder auch in einem Restaurant, von ihnen weggesetzt haben oder dass sie aufgefordert worden.
Oh, das klingt nicht gut, denn es erklingt nichts mehr, wie Sie merken. Die Telefonverbindung scheint abgebrochen zu sein. Ich kann noch mal 2 Knopfdrücke unternehmen, um zu versuchen, das wieder aufzufangen. Aber es hat sich nichts geändert. Das ist schade, weil ich noch gerne nach einer Erklärung gefragt hätte für diese Reaktion. Vielleicht können wir die noch nachreichen. Und jetzt im Deutschlandfunk Kultur die Gelegenheit, das Gespräch fortzusetzen über Corona, Virus und Rassismus mit Nie Le. Denn wir waren ja noch nicht ganz fertig. Hallo nochmal.
Genau, hallo nochmal.
Also setzen wir wieder an bei dem Thema, was da eigentlich passiert ist, was Tweets und Erfahrungen auch waren im Alltag, was also Leute erlebt haben, die Sie kennen. Davon haben Sie gerade erzählt.
Genau, also ich hatte erwähnt, dass Menschen eben einerseits einfach Angst haben, einfach aufgrund ihres asiatischen Aussehens, asiatisch Seins stigmatisiert zu werden, das jetzt nun leider trotzdem passiert und dass eben auch einige schon davon hier in Deutschland berichtet haben, dass sie in der Öffentlichkeit am Arbeitsplatz ausgegrenzt werden oder sich in Anführungszeichen Witze anhören müssten, dass sie doch infiziert seien, dass sie Überträger seien.
Und die Erklärung dafür, haben Sie eine, wie das zu erklären ist?
Also keine Erklärung dafür, aber also ich habe das schon versucht aufzudröseln und würde einfach gerne noch sagen, dass es eine Sache ist, Angst vom Virus zu haben. Die andere ist es aber halt, alle Asiaten unter Generalverdacht zu stellen, Überträger zu sein. Und ich würde gerne sagen, dass das, was darin rassistisch ist, dieser Generalverdacht im Allgemeinen ist, aber auch überhaupt alle Asiaten als Chinesen zu sehen und damit gleich das Infiziertsein in Verbindung bringen. Und dass dahinter auch einige ältere rassistische Stereotype brodeln, wie zum Beispiel, dass Asiatinnen im Allgemeinen dreckig seien oder teilweise sogar unzivilisiert seien oder dass sie eben nur exotisches Essen essen würden und halt so im Allgemeinen dafür verantwortlich gemacht werden. Genau.
Mussten Sie Schellen verteilen bisher? Ich hoffe nicht.
Nee, also ich in meinem Umfeld zum Glück nicht, aber online habe ich eben auch schon ziemlich viele eher beleidigende Kommentare gelesen und sehr viel Unverständnis auch geerntet. Und auch die sich öffentlich gegen diese Witze, den Rassismus ausgesprochen haben, mussten natürlich dann auch einige Gegenkommentare ertragen, die eher unsensibel waren.
Das Coronavirus und der Rassismus, darüber haben wir mit Nie Le gesprochen im Deutschlandfunk Kultur. Vielen Dank fürs Gespräch.
Ja, danke auch.
Und hier sitzt schon der nächste Gesprächspartner, es ist Markus Richter. Hallo.
Hallo.
Zunächst der Anlass. Gestern vor 87 Jahren, am 30. Januar 1933, ist Hitler an die Macht gekommen. Er ist Reichskanzler geworden. Und nun gestern, also genau 87 Jahre später, ist dann das Computerspiel Through the Darkest of Times erschienen. Das Spiel zu genau dieser Zeit 1933. Und es ist das erste deutsche Spiel, das eine Altersfreigabe erhält und Hakenkreuze zeigen darf. Hat ja eine große Fallhöhe, diese Symbole, diese Zeit, dann die Form des Games. Mhm. Du hast es für uns gespielt, du hast einen der Entwicklern getroffen. Und bevor wir über das Spiel reden, tauchen wir ein in dieses Spiel. Was spielt man da wie?
Das beginnt auch eben genau an diesem Tag der Machtergreifung. Die eigene frei erstellbare Spielfigur beschließt, eine Widerstandsgruppe zu gründen, weil eben jetzt klar ist, jetzt wird's ernst.
Wir wussten, dass nun schlimme Zeiten anbrechen würden. Wir wussten, dass die Drohungen der Nazis keine Lehren waren. Wir mussten etwas tun. Wir durften nicht schweigen. Aber wir wussten auch, es kann uns den Kopf kosten.
Trotzdem geht man in Widerstand, diese Gruppe wird dann schnell 5 Menschen groß, man muss dann Entscheidungen treffen, was passieren soll, um Unterstützer werben, Geld einsammeln, Flugblätter verteilen, später dann auch Waffen stehlen, Verfolgte verstecken. Man kann sogar Anschläge planen und muss dabei so 3 Ressourcen im Auge behalten, die eigene Moral der Gruppe, die Anzahl Unterstützer, die regelmäßig Geld spenden und eben auch Geld selbst. Das sind dann sozusagen Zahlenwerte, die durch die Widerstandsarbeit beeinflusst werden.
Das klingt jetzt aber eher nach ordentlicher Bürokratie, Ressourcen. Verteilung so statt, sagen wir mal, spannungsgeladener Inglourious Bastards Action. Ja? Ja. Wie genau darf ich mir das vorstellen?
Das ist schon ein Management-Spiel in dem Sinne, relativ einfach eine Stadtkarte von Berlin und auf dieser Stadtkarte verteilt man 5 Mitglieder an diese Aktion und spielt das dann rundenweise. Also eine Woche, eine Runde ist eine Woche. Dazwischen passieren dann immer zwischen diesen Wochen und Aktionen Geschichten, die man lesen kann und wo man auch Entscheidungen treffen muss. Helfe ich einem Gruppenmitglied, das irgendwie Geld braucht? Gebe ich dem Schriftsteller Erich Kästner, der sein Notizbuch bei der Bücherverbrennung verloren hat, das zurück? Und das spielt sich dann so über 4 Kapitel durch die ganze Zeit der Nazi-Herrschaft, von Machtergreifung, Olympische Spiele mitten im Krieg bis hin dann zum Kriegsende in verschiedene Kapitel.
Wie historisch korrekt ist das alles?
Also die historischen Bezugspunkte sind alle korrekt und die großen Ereignisse in dem Spiel, also Machtergreifung, Bücherverbrennung, der Krieg, all das kann man nicht ändern. Die konkrete Ausgestaltung der einzelnen Szenen ist dann aber fiktional.
Auf der einen Seite hatten wir Sorge, dass wir die Spielerinnen traumatisieren könnten und auf der anderen Seite hatten wir auch Angst, dass wir diese Ereignisse vielleicht trivialisieren, indem wir sie komplett darstellen. Also wenn meine Spielfigur dann ins Konzentrationslager kommt, dann endet es einfach damit, dass ich das Tor sehe mit dem Schriftzug Arbeit macht frei.
Das ist der Entwickler Jörg Friedrich, einer der beiden Köpfe hinter dem Studio Paint Bucket Games, und er redet hier in diesen fiktionalisierten Geschichten darüber, dass einige Dinge auch ausgespart werden. Also es geht also nicht ins Konzentrationslager hinein, sondern das erlebt man quasi nur als indirekter Augenzeuge. Also man trifft dann nur Menschen, die einem das erzählen, und falls einem selber dieses Schicksal halt ereilt, dann wird man da auch nicht durchgeführt, sondern da wird an dieser Stelle Schluss gemacht. Aber vielleicht haben wir jetzt noch den O-Ton, wo er von den Geschichten spricht, die um die es ganz allgemein geht.
Auch wenn man Augenzeugen trifft, also abgesehen von Erich Kästner, vielleicht sind das keine realen Personen, aber was sie erzählen, ist zusammengesetzt aus den Erlebnissen von realen Personen.
Und dazu haben die EntwicklerInnen, die Entwickler auch mit Augenzeugen, Hinterbliebenen, auch HistorikerInnen gesprochen. Das ist alles sehr authentisch und einfühlsam in den langen Textpassagen, die immer wieder auftauchen. Mir zum Beispiel ganz eindrücklich ist eine, wo beschrieben wird, ein jüdischer Laden, und da stehen dann Nazis davor, und kann dann entscheiden, sein Charakter geht jetzt da rein und kauft trotzdem was. Habe ich mich ganz mutig für entschieden, sitze ja nur vorm Computer, aber mich auch gefragt, würde ich mir das in Ernst auch trauen? Und das transportiert das auch. Und diese Dinge, also sowohl so kleine Geschichten, auch dass man dann von einem Widerstandsgruppenmitglied hört, mein Onkel ist jetzt Nazi, wie soll ich damit umgehen, als auch zu diesen ganz schweren Dingen, jemand kommt aus dem KZ zurück und erzählt davon, die sind so authentisch, dass man, das ist bedrückend realistisch und auch wirklich nachvollziehbar, wie sich das vielleicht angefühlt haben könnte.
Ich bin trotzdem noch dabei, in meinem Kopf zusammenzuwürfeln. Eindrucksvolle, empathisch erzählte Geschichten, sagst du, aber andererseits Spielmechanik, die trocken und rational ist. Ist das kombinierbar, vereinbar?
Einerseits, andererseits. Also einerseits ja, weil dieses Spielprinzip, also Moral als Ressource, man kämpft da sozusagen gegen einen permanenten Mangel an, die nimmt zum Beispiel auch immer ab, wenn schlimme Dinge passieren. Das zeigt so ein bisschen die Ausweglosigkeit der Situation. Man muss zum Beispiel auch sich entscheiden, rette ich jetzt ein einzelnes Leben oder plane ich weiter einen Sprengstoffanschlag, der vielleicht für eine große Veränderung sorgt. Man muss auf viel verzichten, auch wenn man seine eigenen Leute nicht opfern will. Also wenn man selber die am Leben erhalten will, dann passiert ganz viel Widerstand auch einfach nicht. Andererseits gibt es tatsächlich so einen Teil, dieses Spiel ist prozedural generiert. Das heißt, die einzelnen Bausteine sind von Hand gefertigt, aber die Art und Weise, wann die auftauchen, wie die zusammenhängen, das wird ausgewürfelt, das würfelt das Spiel aus. Und das macht dann manchmal den Eindruck, als ob das Spiel einem sagt, bitte spiel mich mehrfach, weil du erst mit jedem ganzen Durchlauf durch die Geschichte besser wirst und meine Mechaniken verstehst. Und das ist dann typisch fähigkeitsbasiertes Computerspiel. Das gibt der narrative Aufbau, der eigentlich für diese Fallhöhe der bessere ist, eigentlich gar nicht her. Man könnte das interpretieren als Metapher auf die Schwierigkeit, als Widerstand in einer Diktatur die Situation zu überblicken. Aber ich hatte als Spieler schon den Eindruck, ich scheitere hier eher an der Mechanik des Spiels als Spieler und nicht als Figur an den Umständen. Muss aber auch sagen, das ist ein Kritikpunkt und der fällt auch auf. Aber insgesamt funktioniert das dann doch als Gesamtding.
Stichwort Diktatur, entstehende Diktatur. Hat das Spiel eine eigene Haltung, vielleicht sogar eine Botschaft?
Da würde ich sagen, hören wir mal kurz rein. Denn schon die Einzelteile in diesem Spiel sind Haltung. Also die Musik ist Jazz der 20er Jahre. Der Grafikstil ist inspiriert unter anderem von Käthe Kollwitz. Die Sprecherin ist eine Journalistin, deren Großvater im Widerstand war. Schon das ist also Aussage. Nazis hätten schon alleine deswegen dieses Spiel gehasst und wahrscheinlich sogar verboten. Die Figuren der Widerstandsgruppe sind auch total divers. Da gibt es christliche, konservative, sozialdemokratische, kommunistische, queere. Das ist alles dabei. Die sind auch sehr unterschiedlich, aber die sind alle gegen Nazis. Die Botschaft des ganzen Spiels, die hat dann so zwei Lesarten. Die eine ist skeptisch, pessimistisch. Du kannst alleine nichts ändern, denn an diesen historischen Ereignissen ändert sich ja nichts. Egal wie gut man spielt, die Nazizeit passiert. Aber, laut Jörg Friedrich, ist das halt auch eine der Kernaussagen.
Wir heute gucken auf diese Zeit und sagen, wir wissen, wie es ausgeht. Und deswegen wissen wir auch, okay, du hast nichts verändert. Aber meine Hoffnung ist, dass man, wenn man durch das Spiel geht, eher den Eindruck hat, ich habe ja auch doch was verändert und ich habe ja doch was getan.
Und dieses was getan ist halt, sich als Einzelner nicht dem Faschismus ergeben und auch als Einzelner einzelne Menschen gerettet haben. Auch das ändert die Welt. Und meiner Meinung nach auch eine wichtige Nachricht, was das Spiel ganz deutlich kommuniziert: Es gibt keinen Helden, kein Superheldenteam, keinen Einzelnen, der uns von den Nazis erlösen kann, sondern dass das nicht passiert und vor allen Dingen, dass das nicht nochmal passiert. Das ist die Aufgabe einer ganzen Gesellschaft. Das ist natürlich ein bisschen indirekt, was man rauszieht, aber das ist eine ganz wichtige Botschaft, die das Spiel mitbringt. Und das ist eine Mahnung auch an uns gerade heute Und von daher würde ich sagen, sehr empfehlenswert.
Trotz der Hakenkreuze.
Trotz der Hakenkreuze. Das war eine ganz große Diskussion, als das Spiel noch im Machen war. Soll man das jetzt machen? Öffnet das ein Tor zur Hölle, weil jetzt Hakenkreuze missbraucht werden oder so? Aber das ist wirklich also Aufarbeitung von Historie. Und es ist das Normalste von der Welt, dass auch diese Symbole da zu sehen sind.
Through the Darkest of Times, das ist für Windows und Mac OS erschienen und kostet rund 15 Euro. Markus Richter hat es vorgestellt und ich sage danke dafür.
Sehr gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit Heike Bredul.
Kulturstaatsministerin Monika Grütters hat sich nach NS-Vorwürfen gegen den früheren Chef der Filmfestspiele, Alfred Bauer, klar hinter die aktuelle Berlinale Leitung gestellt. Diese hatte einen nach Bauer benannten Preis ausgesetzt, weil der laut Medienberichten ein hochrangiger Funktionär der NS-Filmbürokratie gewesen sei. Nach Meinung von Grütters ist die Aufarbeitung der nationalsozialistischen Vergangenheit Teil des nationalen Selbstverständnisses. Das gilt nicht nur für die Politik, sondern auch für wichtige gesellschaftliche Akteure. Wenn sich die Erkenntnisse erhärten sollten, werde es künftig keinen nach Alfred Bauer benannten Preis mehr geben, so Grütters. Bauer hatte die Filmfestspiele in Berlin von 1951 bis 1976 geleitet. Der Fall soll nun mit externer fachwissenschaftlicher Unterstützung aufgearbeitet werden. Der Bundestag hat in seiner heutigen Sitzung über die auswärtige Kulturpolitik debattiert. Union und SPD wollen sie als eine zentrale Säule der deutschen Außenpolitik verankern. Außerdem soll der Jugendaustausch weiter verstärkt werden. Im Haushalt des Auswärtigen Amts sind rund 1,1 Milliarden Euro dafür bereitgestellt. Bundesaußenminister Heiko Maas sagte, die Bedeutung der auswärtigen Kulturpolitik werde vielfach unterschätzt. Gerade mit Blick auf die Erinnerung an den Holocaust sei sie von enormer Bedeutung.
Wenn Antisemitismus und Rassenhass auf dem Vormarsch sind, in Deutschland, in Europa und in der Welt, dann wächst auch unsere eigene Verantwortung, dagegen mit aller Geschlossenheit und Entschlossenheit vorzugehen. Und deshalb, meine Damen und Herren, die erste Botschaft lautet, gerade in dieser Woche, dass Verständigung und Toleranz statt Rassismus und Antisemitismus, das ist ein zentraler Auftrag unserer auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik und das muss auch immer so bleiben.
Die Aufarbeitung der deutschen Kolonialgeschichte soll mit einem groß angelegten Projekt in Berlin vorangetrieben werden. Dafür stehen in den kommenden Jahren rund 3 Millionen Euro zur Verfügung. Ziel sei es, auch die Folgen der Kolonialgeschichte für die Gegenwart in den Blick zu nehmen. Dazu gehören laut Berlins Kultursenator Klaus Lederer Fragen rund um die Rückgabe von Kulturgütern und die Aufarbeitung der Herkunft von Museumsbeständen, aber auch die Grundlagen der heutigen weltweiten Wirtschaftsbeziehungen. Ein Beirat deutscher und internationaler Wissenschaftler, unter anderem aus Namibia, der früheren Kolonie Deutsch-Südwestafrika, begleitet das Projekt. Der Plakatkünstler Wes Wilson ist tot. Er starb bereits vergangene Woche, 82-jährig, in seinem Haus in Missouri. Das berichtet die New York Times. Wilson gehörte in den 60er Jahren zu den bekanntesten Plakatkünstlern in Kalifornien. Er schuf die legendären psychedelischen Poster von bekannten Bands wie The Grateful Dead, Jefferson Airplane und Van Morrison.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Erleben Sie gleich ein Pferd, das spricht. Es wird sehr unterhaltsam. Hören Sie nun ein depressives Pferd, das spricht.
I've made a lot of mistakes. But I look back at that other Bojack and I think, who is that?
BoJack Horseman, haben Sie gehört, Hauptfigur der gleichnamigen Animationsserie. Im Serienkosmos von BoJack Horseman, da treffen sich anthropomorphe Tiere und Menschen. BoJack, die Titelfigur, ist quasi gleichermaßen Pferd wie Mann und muss mit einem krassen Bedeutungsverlust umgehen. Früher war BoJack Horseman nämlich mal Sitcom-Star, Star von Horsin' Around. Und jetzt, naja, Anne Wieczorek erzählt uns die ganze Geschichte vom Pferd, bevor sie zu Ende ist, denn seit heute gibt es die letzten Folgen der letzten Staffel von BoJack Horseman auf Netflix. Hallo Anne.
Hallo.
Für alle, die noch nicht drin sind im Serienkosmos, aber denen nun vielleicht durchbingen wollen, wer ist BoJack Horseman genau und was macht ihn zum Helden?
Ja, also wir treffen BoJack Horseman am Anfang der Serie an, eben gut 20 Jahre, nachdem er dieser Star, dieser Sitcom war, ein sozusagen abgehalfterter Star. Da ist der Witz gleich mit dabei gemeint. Er ist so um die 50, er hat so einen Bill Cosby-mäßigen Pullover an, der spannt auch schon über so einen Bauch. Er ist sehr narzisstisch und hasst sich zugleich aber auch selbst. Er ist einfach auch depressiv, auch latent suizidgefährdet. Er hat ein großes Alkoholproblem und auch mit anderen Drogen, hat viele One-Night-Stands mit Frauen, viele Affären und ja, im Grunde sind alle seine zwischenmenschlichen oder eben auch tierischen Beziehungen eher so an der Oberfläche. Am längsten hat er noch zu tun mit seiner Agentin Princess Carolyn, die hat ihren Namen übrigens, weil sie eine Katze ist. Und ja, diese Agentin, die will dann auch am Anfang der Serie ihn dazu überreden, seine Memoiren zu schreiben, aber weil er das selber nicht auf die Kette bekommt, soll das eben eine Auftragsschreiberin machen, Diane Nguyen heißt die, um ja am Ende wieder seine Karriere so ein bisschen anzukurbeln. Und da telefonieren sie unter anderem dazu.
Ach, don't you get it? This is my last chance to make people love me again. If this goes out, everybody's gonna see the real me. Now, I spend a lot of time with the real me and believe me, nobody's gonna love that guy.
Okay.
Now, if you'll excuse me, I need to go take a shower, so I can't tell if I'm crying or not.
Ja, da merken wir schon diese Mischung aus, es ist irgendwie witzig, aber eben auch dieser Selbsthass kommt durch dieses Depressive. Insofern ist BoJack tatsächlich so ein, ja, vielmehr so ein Anti-Held, also vielleicht auch, wie man das so kennt von Mad Men, von Don Draper. In der englischen Originalversion der Serie wird BoJack Horseman auch wirklich brillant gesprochen von Will Arnett, den man vielleicht so kennt von Arrested Development oder auch als der Lego Batman. Und ja, im Laufe der Zeit dieser Serie entwickelt sich BoJack aber auch so ein bisschen zum Anti-Anti-Helden, wenn man so möchte.
In welchem Umfeld tut er das denn? Ist es noch prominent geprägt, also aus seiner damaligen Zeit, in der ein Star war, also Entertainment-Industrie, Hollywood?
Ja, also Los Angeles und Hollywood, genauer gesagt Hollywood, warum das so heißt, das müssen die Leute selber rausfinden. Dieses Umfeld dient tatsächlich meistens als Kontext für die Figuren und ihre Entwicklung. Neben BoJack, der steht natürlich im Mittelpunkt, aber trotzdem haben wir da noch andere Figuren, also eben besagte Agentin Princess Carolyn, die so ein Workaholic ist, die immer die ganze Zeit versucht eigentlich rauszufinden, wie sie vielleicht auch nicht nur arbeiten, sondern auch eine Familie gründen kann. Dann haben wir eben die Ghostwriterin Diane, sie ist so, sag ich mal, so typische Millennial mit Idealen, soziale Gerechtigkeit, was das so angeht. Und die immer wieder davon niedergeschmettert wird, wie ihre Ideale aber auch zerstört werden. Dann haben wir Dianes Partner, Mr. Peanut Butter. Der ist auch Schauspieler und der hat eher mehr Glück als Verstand. Und dann haben wir noch Todd, das ist so der kreative Slacker-Typ und Mitbewohner von BoJack, der im Grunde von einem absurden Abenteuer ins nächste stolpert. Und bei BoJack Horseman, wenn man das jetzt so hört, da wirken die Charaktere jetzt vielleicht auf den ersten Blick so ein bisschen wie, ja, so Sitcom-Klischees. Aber wenn man dann genauer hinschaut, merkt man sehr schnell, die Charaktere dürfen sich alle weiterentwickeln, statt einfach zu stagnieren. Sie dürfen menschlich oder eben tierisch komplex sein, statt nur irgendwelche statischen Stereotype zu bleiben. Also das macht die Serie, finde ich, auch so besonders und auch anders im Vergleich zu so Serien wie Die Simpsons, wo die Charaktere eher stereotyp bleiben und wo wir auch, ja, da hat dann irgendwie Homer Simpsons ein abgefahrenes Abenteuer pro Folge, aber das bleibt alles am Ende ohne Konsequenzen. Und bei BoJack Horseman, da sehen wir diese Konsequenzen. Also es hat wirklich eine Kontinuität, wie es erzählt wird. Und BoJacks selbstzerstörerisches und egoistisches Verhalten, das betrifft dann eben nicht nur ihn, sondern auch sein Umfeld und alle müssen damit irgendwie umgehen.
Also psychische Erkrankungen, Depressionen, Trauma, das sind ja auch wiederkehrende Themen. Das spielt eine große Rolle.
Auf jeden Fall. Die Serie ignoriert dabei nicht die Realität psychischer Erkrankungen, sondern nimmt sie ernst und aber auch nicht zum Anlass, um BoJacks fieses Verhalten damit auch zu entschuldigen. Und im Gegenteil, auch diese Handlungen haben mal früher, mal später Konsequenzen. Und gerade BoJack muss dabei lernen, dass er eben andere verletzt und vielleicht doch besser sein möchte als das. Und bei ihm wird nach und nach zum Beispiel auch seine Familiengeschichte in Rückblicken enthüllt und macht klar, dass da eben er eine schwierige Kindheit hatte, dass ihn das geprägt hat, aber eben auch nicht sein ganzes Verhalten erklärt, zum Beispiel, wenn er seinen Mitbewohner Todd einfach mal ziemlich schlecht behandelt.
You can't keep doing shitty things and then feel bad about yourself, like that makes it okay. You need to be better.
I know, and I'm sorry, okay? I was drunk, and there was all this pressure with the Oscar campaign, but now that it's over, I...
No, BoJack, just stop. You are all the things that are wrong with you. It's not the alcohol, or the drugs, or any of the shitty things that happened to you in your career, or when you were a kid. It's you.
Ja, da merken wir eben ganz gut, dass es wirklich auch sehr viel mit ihm selber zu tun hat, dass er eben an sich selber arbeiten muss. Wenn wir uns dagegen Diane als Figur angucken, die ist eben sehr Millennial-typisch auf der Suche nach dem Sinn und ihrem Platz in einer ja vermeintlich kreativen Industrie, die eben aber auch von Sexismus und Rassismus und Ausbeutung geprägt ist, worüber sie dann auch mehr als einmal verzweifelt und natürlich trotzdem ihre Miete zahlen muss. Und das zeigt uns als Zuschauerinnen natürlich auch Konflikte, mit denen wir uns identifizieren können, die uns vielleicht auch selber beschäftigen. Insofern zeigt die Serie dabei auch deutlich, dass das Leben ja uns am Ende in den Hintern beißen wird, wenn wir die Auseinandersetzung mit Verletzungen und Trauma scheuen und immer nur davonlaufen.
Naja, und es ist klar geworden, es geht nicht nur um den Einzelnen, der Probleme hat, sondern der Einzelne, in diesem Fall das Pferd, schadet eben auch anderen. Das hat ja dieser Dialog gezeigt. Ist das ein Gedanke, der sich durchzieht?
Absolut. Die Serie ist, finde ich, auch am stärksten, wenn sie auch als Gesellschaftskritik funktioniert. Und dabei dienen dann die Figuren sozusagen als Spiegel für gesellschaftliche Entwicklung. Ein Beispiel dafür ist eine Folge, wo Diane sich eine Schusswaffe besorgt, daraufhin ganz viele andere Frauen es ihr nachtun und plötzlich die Männer in Kalifornien feststellen, dass sie sich nicht mehr sicher fühlen, wenn Frauen mit Schusswaffen rumlaufen. Und am Ende sorgt es dafür, dass dort ja Schusswaffen verboten werden, weil Frauen mehr gehasst werden als Schusswaffen.
Und es spricht zunächst der Bürgermeister.
Ja. The ayes have it. Possession of any firearm is now illegal in the state of California. We did it, boys.
Huzzah! Congratulations.
I really thought that was going to go the other way.
Wow, Diane, you just passed sensible gun legislation.
I can't believe this country hates women more than it loves guns.
Also Diane sagt da zum Schluss, sie kann nicht glauben, dass dieses Land Frauen mehr hasst, als es Waffen liebt, wie du ja auch schon aufgefangen hast. Also auf den ersten Blick könnte man ja denken, BoJack Horseman, wenn man so ein paar Bilder sieht, alles lustig, aber krasse politische und psychische Dimension. Und du bist Fan, oder?
Definitiv eine der besten Serien der letzten Jahre und ich bin sehr gespannt, was es jetzt für einen Abschluss finden wird.
Der Abschluss von BoJack Horseman. Die letzten Folgen auf Netflix sind heute gestartet und Anne Wieczorek hat sie für uns hier besprochen im Deutschlandfunk Kultur. Dankeschön.
Danke.
Bis Sonntag noch läuft Frankreichs bedeutendstes Comic-Festival in Angoulême. Zu den Besuchern gehören der Präsident Frankreichs, der Kulturminister Frankreichs und der Kompressorkritiker. Der heißt Christian Gasser und erzählt uns die Highlights, beziehungsweise erstmal das Highlight, das da wäre.
Ja, herausgreifen möchte ich die Retrospektive über Lewis Trondheim im Comicmuseum von Angoulême, die unter dem Titel Lewis Trondheim macht Geschichte, ein Künstler und ein Werk ehrt, die ihresgleichen suchen. Es ist eine Ausstellung, die mit vielen hundert Originalseiten eine einmalige Karriere nachzeichnet und es beginnt damit mit den Anfängen von Lewis Trondheim natürlich vor über 30 Jahren, als dieser Typ noch überhaupt nicht zeichnen konnte. Er war ein Autodidakt, blutiger Autodidakt, der sich alles beim Machen beigebracht hat und dabei auch eine ungeheuerliche Produktivität entwickelt hat. Man muss sich vorstellen, dass Lewis Trondheim in den letzten 30 Jahren rund 180 Bücher gezeichnet, geschrieben und veröffentlicht hat. Aber über diese Würdigung eines Werks hinaus finde ich diese Ausstellung besonders aussagekräftig, weil sie halt etwas sehr Wichtiges aussagt über das Selbstverständnis der heutigen Comic-Autoren. Und Lewis Trondheim gilt in Frankreich, in ganz Europa, als der Inbegriff eigentlich dieses modernen Comic-Autors. Es ist ein Zeichner und Autor, der weder auf eine einzelne Serie, auf eine bestimmte Figur oder ein Genre fixiert ist. Es ist einer, der sich immer wieder neu erfindet, der gewisse seiner Geschichten für ein breites Publikum zeichnet, für Kinder zeichnet, der aber auch sehr, sehr experimentelle Arbeiten macht, der auch die Kollaboration mit anderen Zeichnern, Autoren sucht, um Routine und Langeweile zu vermeiden. Er hat auch immer wieder mit neuen Technologien experimentiert. Er war einer der französischen Pioniere des Comicblogs. Er hat einen Comic auf Instagram veröffentlicht und so weiter und so fort. Und mit dieser kompromisslosen Haltung hat er in den letzten 30 Jahren in Frankreich durchgesetzt, dass der Comicautor wirklich das tun kann, was er will. Vor ihnen, also vor dieser Generation, war der Comiczeichner wirklich ein Dienstleister, der das ganze Leben lang eigentlich die immer ähnlichen Geschichten einer Figur innerhalb einer Serie gezeichnet hat. Und das hat sich geändert und das hat auch eigentlich zu dieser ganzen neuen Vielfalt, zu diesem ganzen Kreativität im Comicbereich geführt, die wir eigentlich seit einigen Jahrzehnten nun beobachten können.
Auch wenn er jetzt stilistisch sehr breit unterwegs war, können Sie vielleicht mal ein, zwei Beispiele nennen, dass wir uns visualisieren können, was er macht?
Lewis Trondheim ist natürlich auch im deutschen Sprachraum sehr breit veröffentlicht worden. Ich glaube, fast am bekanntesten ist seine Donjon-Serie, eine Fantasy-Parodie, die er zusammen mit Joan Sfar gemacht hat, oder eine andere Fantasy-Geschichte, Ralf Azam. Er hat zeichnerisch einen doch eher limitierten Stil. Er weiß, was er kann, und das sind so anthropomorphe Tiere zu zeichnen. Also er zeichnet Menschen als Tiere. Es ist, wirkt alles sehr leicht, sehr einfach, sehr karikiert, sehr stilisiert, und die eigentliche Qualität ist dann eigentlich über die Zeichnung heraus in seiner Art, wie er Geschichten erzählt. Also er ist in erster Linie ein Erzähler, für den die Zeichnung wie ein Mittel ist zum Erzählen. Die Zeichnung ist kein Selbstzweck.
Der Gewinner des großen Preises von Angoulême in diesem Jahr ist Emmanuel Guibert. Der hat also den Preis für sein Lebenswerk bekommen. Wofür steht er? Gibt es da Parallelen zu Trondheim?
Das gibt es eigentlich viele Parallelen und natürlich auch große Unterschiede, aber Guibert gehört auch zu dieser Generation wie Trondheim an, die das durchgesetzt haben, dass er nicht sein ganzes Leben lang eine Serie zeichnen muss, wenn er nicht will, sondern sich mit jedem Projekt neu erfinden kann. Im Gegensatz zu Trondheim ist Guibert weniger der Erzähler als der Zeichner. Er ist ein unglaublich virtuoser Zeichner, der sich für jedes Projekt auch stilistisch wie neu erfinden kann und einfach den passenden Stil entwickeln kann für jede Geschichte. Besonders berühmt war seine Zusammenarbeit mit einem Fotografen. Sie hieß auch Der Fotograf. Es war eine Reportage über den Krieg in Afghanistan, wo er die Zeichnung vermischte mit der Fotografie. Das hat damals für sehr, sehr großes Aufsehen gesorgt und auch im deutschen Sprachraum für viele Preise gesorgt. Guibert ist aber auch in der Lage, Kindercomics zu zeichnen. Achiol, das gibt es auch auf Deutsch im Reproduktverlag, ist bestimmt die charmanteste Kindercomics-Serie der letzten 10 Jahre.
Lassen Sie uns über die politische Dimension von Angoulême noch sprechen. Also Macron ist ja da, der Kulturminister ist da und der hat das Jahr 2020 zum Jahr des Comics ausgerufen. Was können wir uns darunter vorstellen?
Ja, konkret soll in diesem Jahr des Comics der Comic sichtbarer gemacht werden. Es sind Ausstellungen geplant im Inland, im Ausland und auch der Export von Comics soll unterstützt werden. Allerdings ist alles noch ein bisschen vage und man weiß nicht so recht, also gerade in der Szene, was für eine Nachhaltigkeit diese Projekte dann haben werden. Und vor allem hat man den Eindruck, dass diese Maßnahmen an den echten Bedürfnissen vorbeigehen. Also diesen Eindruck gewinnt man, wenn man mit Comicautoren spricht. Es ist ja paradoxal. Also zum einen boomt der Comic seit 25 Jahren und der französische Buchmarkt ist immer noch sehr, sehr gesund, nicht zuletzt dank des Erfolgs des Comics. Aber gleichzeitig geht es den Comicautoren immer schlechter. Über die Hälfte der Comicautoren verdient weniger als den Mindestlohn und viele leben tatsächlich im Prekariat. Der Grund liegt eigentlich am Erfolg des Comics. Es erscheinen viel zu viele Comics in Frankreich. Es sind über 5000 Novitäten pro Jahr, was dazu geführt hat, dass die Durchschnittsauflage der einzelnen Bände eingebrochen ist. Also was sich früher so 15.000 Mal verkaufte, verkauft sich jetzt noch 3.000 Mal und dann bleiben natürlich dem durchschnittlichen Comicautor nicht mehr sehr viel übrig. Die wollen natürlich jetzt diese Plattform, die ihnen Kulturminister und Präsident bieten, mit diesem Comicjahr 2020 für ihre eigenen Forderungen nutzen. Sie fordern zum Beispiel eine andere Form der Besteuerung. Sie fordern auch gerechtere Buchverträge, weil ihr Standpunkt natürlich ist, der Boom des Comics ist den Autoren zu verdanken, die ihn in den letzten Jahren so kreativ erneuert haben. Also wollen auch sie davon profitieren. Wie viel Gehör sie finden werden, wird sich in den nächsten Tagen zeigen. Für heute Nachmittag ist jedenfalls ein Signierstreik eingeplant hier in Angoulême.
Aber wie unvorstellbar ist das bitte in Deutschland, ja, dass Comics sowas auslöst? Völlig unvorstellbar für mich, ja. Ist, wie unique ist Frankreich da mit Blick auf den Comic?
Das ist tatsächlich so. Ich meine, dass es überhaupt ein Jahr des Comics gibt, das sollte uns im deutschen Sprachraum doch nachdenklich stimmen. Also da sind wir noch ziemlich weit davon entfernt und auch von den Problemen der französischen Comicautoren. Ich meine, im deutschen Sprachraum gibt es so gut wie keine Zeichner und Autoren, die allein vom Comics leben können. Also da haben wir noch sehr, sehr viel aufzuholen, bis wir an den Stand sind, wo Frankreich jetzt ist und auch, was dann die Angoulême für eine Bedeutung haben kann, auch in der ganzen französischen Gesellschaft.
Christian Grasser aus Angoulême, wo gerade das fett und kursiv geschrieben französische Comic-Festival stattfindet. Danke, Herr Grasser.
Vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur mit Timo Grampes.